Liebe Gemeinde, darum geht es eigentlich. Stärke mir den Glauben. Mir ist ganz stark und ganz tief klar geworden, dass Glauben nicht eine Leistung ist, die wir selbst aus uns hervorbringen können. Glaube ist etwas, was der Herr wirkt. Glaube ist nichts, wo wir uns anstrengen müssen und arbeiten müssen und ackern müssen. Erinnert ihr noch an die Predigt von Erntedankfest? Dranbleiben an der Rebe. Dranbleiben am Weinstock vielmehr. Das ist unsere Aufgabe. Unser Predigtthema geht heute in eine andere Richtung. Wo geht's lang? Habe ich mich gefragt, als ich am Flughafen Köln-Bonn stand, um Freitag nach Spanien zurückzufliegen. Weit und breit kein Infostand. Wo geht's lang? Ich bin mal in eine Richtung losgegangen. Überall nur Einkaufsmöglichkeiten. Ich kam mir vor wie im La Senia Boulevard. Eine junge Frau bietet mir eine goldene Kreditkarte an. Ich gucke sie an. Ich sage, hören Sie, ich suche meinen Flugschalter. Sie guckte mich verständnislos an. Sie wollte ihre Karte verkaufen. Am Flughafen, wo geht's lang? Wo ist nur der Schalter? Ich brauche doch nur mein Ticket. Wo geht's lang? Ich habe eine Weile vergeblich gesucht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich es anders. Jetzt frage ich jemand. Kennt ihr das auch so? Wäre gespannt, wie viele von euch in der gleichen Richtung ticken. Weil ich weiß, es gibt auch andere, die fragen zuerst und dann versuchen sie es alleine. Diese beiden Typen gibt es. Und ich habe gelernt, Fragen ist keine Schande. Wer fragt, lernt dazu. Wer fragt, der kommt voran und häufig kommt er schneller ans Ziel. Fragen sind mitunter lebenswichtig. Unserem Herrn wurden ganz viele Fragen gestellt, immer wieder Fragen ganz unterschiedlicher Qualität. Da waren auch dumme Fragen dabei. Manche Lehrer sagen zwar, es gibt nur dumme Antworten, keine dumme Fragen, aber einmal wurde unser Herr gefragt, aus welcher Vollmacht tust du das alles überhaupt? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du das tust? Wir lesen das im Markus-Evangelium, 11. Kapitel. Wie hätte Jesus Tote auferwecken können? Wie hätte er Dämonen austreiben können? Wie hätte er selbst Naturgewalten Paroli bieten können und Kranke heilen können, wenn nicht Gott selbst ihm diese Vollmacht gegeben hätte? Was für eine Frage! Mit welcher Vollmacht tust du das eigentlich? Jesus hat es auch oft erlebt, dass ihm Fangfragen gestellt wurden. Fangfragen, die ein bisschen knifflig waren. Und eine ging so, und die ist bis heute knifflig, gerade hier in der Costa Blanca. Einmal fragten sie ihn, ob man dem Kaiser denn Steuern zahlen müsse. Ihr wisst schon, dass ich hier die Residenten auf das Modell 210 anspiele, ne? Gute Frage, muss man das ausfüllen? Muss man diese Steuererklärung abgeben oder nicht? Diese Frage, ob man dem Kaiser Steuern zahlen solle oder nicht, war so eine Frage, auf die kann man eigentlich nur falsch antworten. Egal, was du sagst, es wäre falsch gewesen. Darum antwortete Jesus, wie es bis heute im Orient eigentlich üblich ist, mit einer Gegenfrage. Ihr könnt es nachlesen im 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Da waren vor allem einige besondere Gruppen, die liebten es, Fragen zu stellen. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dann wird nicht ganz klar, stellten sie Fragen, weil sie das wirklich so sehr interessierte? Oder stellten sie Fragen, um ihnen ein Streitgespräch zu verwickeln, die an den zentralen Punkten eigentlich vorbeigingen? Zum Beispiel finden wir die interessante Frage, ob man im Himmel wohl heiraten kann oder nicht. Lest es nach in Markus Kapitel 12, ab Vers 18. Wer die Antwort will. Aber manchmal kamen auch Menschen zu Jesus, die stellten Fragen, die wichtig waren. Fragen von zentraler Qualität. Einer der Schriftgelehrten, der kam zu Jesus und stellte eine Frage, die wir uns heute einmal anschauen wollen. Zunächst lesen wir den Text. Markus 12, 28 bis 34. Ein Gesetzeslehrer hatte dieser Auseinandersetzung zugehört. Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, und so fragte er ihn: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Jesus sagte: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer zu Jesus: Du hast vollkommen recht, Lehrer. Es ist so, wie du sagst. Nur einer ist Gott. Und es gibt keinen Gott außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst, das ist viel wichtiger als alle die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm darbringen. Jesus fand, dass der Gesetzeslehrer vernünftig geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht weit weg von der neuen Welt Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, ihn noch etwas zu fragen. Soweit dieser Text hier aus dem Markus-Evangelium. Welches ist das höchste Gebot? Ich habe mich gefragt, warum will dieser Mann das eigentlich wissen? Was ist das Wichtigste am Glauben? Wo geht's lang, glaubenstechnisch? Was ist unser Weg? Wir merken, wir leben in einer Zeit, wo wir viele Dinge neu hinterfragen. Wir sind aufgewachsen mit einer gewissen Lehre, folgen dieser Lehre, sind zufrieden in dieser Lehre. Da kommen junge Leute. Oder hier an der Costa Blanca in dieser Gemeinde, Menschen aus einer anderen Gemeinde, die hinterfragen diesen Punkt. Und ich habe manchmal die Antwort direkt auf den Lippen, die ist doch eindeutig. Wenn ich darüber nachdenke, merke ich, sie ist gar nicht eindeutig. Sie kommt nur aus meiner Prägung. Ich lade dazu ein, dass wir Gottes Wort öffnen und sehen, was sagt die Schrift dazu. Immer wieder müssen wir dahin zurückgehen. Dieser Mann fragt: Was ist das höchste Gebot von allen? Und wir merken, Jesus freut sich sehr über diese Frage nach diesem Gebot und gibt bereitwillig Auskunft. Und dann zeigt er, was das geheime Zentrum aller Gebote Gottes ist. Er macht deutlich, dass sich alle göttlichen Offenbarungen auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. Und so wird auch klar, wohin insgeheim die Antwort auf die Fragen des Lebens liegen. Jesus konzentriert dies auf das Thema Liebe. Liebe Gott und liebe die Menschen. Dieses Doppelgebot der Liebe, so wie es Michael Wanner einmal nannte, ist die zentrale Willenserklärung Gottes. Mit diesen Geboten, so sagt Jesus, lässt sich alles andere zusammenfassen. Gebote, damit tun wir uns ja eigentlich ein bisschen schwer, ne? Wer will schon, dass man uns Vorschriften macht, uns etwas gebietet? Dabei merken wir gar nicht, wie selbstverständlich wir mit Geboten im Alltag umgehen. Dass unsere Gesellschaft ohne Regeln überhaupt nicht funktionieren könnte. Das beginnt beim Autofahren und das geht weiter durch die Lebensbereiche des Alltags. Dieses Doppelgebot der Liebe. Jesus, er hat diese beiden Gebote nicht erfunden. Beide Gebote stehen in den Büchern Moses, der Tora. Das Gebot der Liebe zu Gott ist sogar bis heute das grundlegende Bekenntnis Israel, das von den frommen Juden täglich zweimal gesprochen wird. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Lest es einmal nach in 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 und 5. Nun, die Juden beten das heute anders. wenn es zustande kommen sollte, dass wir nach Israel fahren im Jahr 2018, im April, dann werden wir es häufig hören. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Das Besondere ist, dass Jesus diese beiden Gebote miteinander verbunden hat. Dass nicht nur dieses höhere Israel ganz oben bleibt, sondern er macht klar, dass sich, das hat Gerhard am Anfang ganz richtig gesagt, die Liebe zu Gott nicht von der Liebe zum Mitmenschen trennen lässt. Das Besondere ist auch, dass Jesus diese beiden Gebote ganz eng mit seiner Person verknüpft. Er ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Und in diesem Land, in dem wir hier leben, wird das häufig anders gesehen. Nein, wir müssen nicht zu Maria beten, damit sie vermittelt. Wir beten zu Christus. Er ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Er allein. Und darum läuft die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen über ihn. Und mir ist so, als könnte ich in manche Köpfe von euch heute schauen. Garantiert geht bei dem einen oder anderen der Gedanke auf, und was ist mit den Menschen, die ich nicht mag? Und was ist mit den Menschen, mit die ich nicht ausstehen kann? Und steigern möchte ich das jetzt eigentlich nicht weiter. Welches Gebot ist das höchste? Wo geht's lang im Leben von uns Christen? Das höchste Gebot, sagt Jesus, ist das Gebot der Liebe zu Gott. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Und dann taucht bei mir eine zweite Frage auf. Kann man Liebe gebieten? Ihr kennt das. Ihr trefft eure Enkelkinder und sie stellen euch ihren Freund oder ihre Freundin vor. Und manche Oma und Opa verdreht die Augen und denkt, oh, wo hat die den nur aufgegabelt? Kann die nicht mal einen vernünftigen Kerl nach Hause bringen? Und dann sagt der Mann vielleicht, naja, wo die Liebe hinfällt. Merken wir? Wir tun so, als sagen wir, du kannst nicht dafür, in wen du dich verliebst. Und da ist tatsächlich was dran. Wie also heißt es in Gottes Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Kann man denn Liebe gebieten? Ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster vielleicht, aber ich bin der Meinung, nein, Liebe kann man nicht gebieten. Aber ich will das erklären. Ich kann nur lieben, wenn ich zuvor selbst geliebt wurde. Menschliche Liebe braucht die Gegenliebe. So funktionieren wir Menschen. Eigentlich reagieren wir mit unserer Liebe. Wir reagieren auf irgendetwas. Psychologen haben da ihre Meinung. Manche sagen, es geht vor allem um Geruch. Und eine gute deutsche Redenswendung sagt, den kann ich gut riechen. Also seid vorsichtig mit dem Knoblauch. Ne? Ist zwar gesund, aber hat ein paar Nachteile. Kann man Liebe gebieten? Nein, Liebe kann man nicht gebieten. Wir reagieren auf Liebe mit Liebe. Und das ist eine erschreckend nüchterne Analyse der Bibel. Und sie macht eigentlich klar, dass jeder Mensch, Michael Wanner nannte es so, er kommt mit einem Geburtsfehler auf die Welt. Jeder von uns leidet von Anfang an unter einer Beziehungsstörung. Gottes Wort nennt diese Störung einfach Schuld und Sünde. Die Beziehung des Menschen zu Gott, sie ist unterbrochen. Da steht etwas dazwischen. Und wir lesen gleich am Anfang der Bibel schon, die ersten Menschen hatten ihrem Gott auf einmal nichts mehr zu sagen. Sie gingen ihm aus dem Weg und versteckten sich. Und auch die Beziehung untereinander zerbrach. Und es ging weiter mit gegenseitigen Vorwürfen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist an allem schuld. Ich will jetzt keine Handzeichen sehen, ne? Wer auch so denkt. Die Frau legt einen nach und macht es keineswegs besser. Und die weiteren Stichworte in der Chronologie der frühen Menschheitsgeschichte heißen Brudermord, dann Massenmord und schließlich Trennung der Menschheitsfamilie in viele Völker. Stellt euch einmal vor, ihr geht einmal früh morgens an einen der Strände hier an der Costa Blanca. Im Moment ist das eine herrliche Zeit. Früh morgens, es ist noch relativ warm. Die letzte Nacht war es frischer, aber davor die Nacht 23 Grad Nachttemperatur. Und das Mitte Oktober. Und ihr geht am Strand entlang und stößt plötzlich mit dem Fuß auf etwas, was aus dem Sand hervorschaut. Ihr grabt es aus und stellt euch vor, das ist eine Lampe, ein elektrischer Strahler, der vom Meer irgendwie angeschwemmt wurde und halb vom Sand bedeckt wurde. Und da steht er nun am Strand, ein elektrischer Strahler, der zu nichts gut ist, weil das Wesentliche fehlt ihm. Er hat keinen Anschluss an Stromnetz. Und mitten in der Sandwüste da am Strand gibt es auch keinen Strom. Dieser Strahler verfehlt das, wofür er eigentlich geschaffen wurde. So geht es auch den Menschen. Weil der Anschluss an Gott fehlt, können wir nichts an ihn zurückgeben. Auch nichts an andere zurückgeben. Da ist kein Licht. Und Menschen sind in der so gesehen eigentlich liebesunfähig. Und in Geschichtsbüchern kann man nachlesen, welche Anstrengungen unternommen worden sind, um Menschlichkeit und Nächstenliebe unter den Menschen zu fördern und Feindschaft, Hass und Krieg zu überwinden. Die junge Generation, die hat daraus irgendwie eine Tugend gemacht. Be cool, hören wir immer wieder. Coolness ist etwas, was ganz groß geschrieben wird. Übersetzt heißt das eigentlich, sei kalt. Bleib hart, lass nichts an dich rankommen und setze deine Interessen durch. Gottes Wort kennt das. Wir finden im Matthäus Evangelium ganz am Ende im 24. Kapitel, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Cool wird sie. Aber dazu kam ja Christus, um die Verbindung wiederherzustellen zu dem lebendigen Gott. So lesen wir im Römerbrief, Gott aber erweist seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Merken wir, dieses Kreuz, es spricht davon, dass der Kontakt wiederhergestellt wird. Dass diese Beziehungsstörung geheilt wird, dass die Liebesenergie des lebendigen Gottes wieder fließt. Es geht darum, Anschluss zu bekommen. So wie die Rebe am Weinstock, so müssen wir an ihm bleiben. Es geht darum, Anschluss zu bekommen zu Christus. Und wer Christus in sein Leben aufnimmt und sich ganz von ihm abhängig macht, der kommt zu dieser Erfahrung, von der Paulus im Römerbrief schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Merken wir, erst wenn wir diese Liebe erfahren, dann können wir lieben. Und darum kann man Liebe dann doch gebieten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Johannes formuliert es ein bisschen anders. Eingangs hat Gerhard diesen Vers zitiert. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, steht in dem gleichen Zusammenhang. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Merken wir, weil wir Menschen eigentlich nur reagieren können und zuerst geliebt werden müssen, sagt Johannes das. Er hat uns zuerst geliebt. Und darum können wir diese Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen, indem wir eben ihn lieben. Worauf kommt es an bei der Liebe zu Gott? Wo geht's lang? Und es fällt auf, dass in unserem Text das Stichwort ganz immer wieder betont wird. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von ganzer Kraft. Oder andere Übersetzung sagt, von allen deinen Kräften. Und wir merken, die verschiedenen Dimensionen der Liebe in Breite, Länge, Höhe und Tiefe werden hier im Grunde verdeutlicht. Die Liebe zu Gott, sie soll ganzheitlich sein. Gott hat alles gegeben, was er geben konnte. Er gab seinen einzigen Sohn. Und darum soll unsere Reaktion eben auch ganzheitlich sein. Lieben von ganzem Herzen. Die Ehepaare unter uns fühlen sich an ein paar Dinge erinnert, nicht wahr? Bei den meisten ist es schon ein paar Jährchen her. Aber wie war das, als sie vor dem Traualtar stand? Was habt ihr da versprochen? Doch genau das, nicht wahr? Von ganzem Herzen ihn lieben. Vielleicht habt ihr es mit anderen Worten gesagt. Ich kann von Jesus reden und das sind eigentlich nur fromme Worte, die über meine Lippen kommen. Und womöglich ist mein Herz gar nicht dabei. Ich kann beten, aber in Gedanken bin ich womöglich ganz woanders, nur nicht bei meinem Herrn. Und ich kann mich sogar im Auftrag Jesu für andere einsetzen. Und das, was ich mache, hat nichts mehr mit meiner Beziehung zum Herrn zu tun, sondern ist nur noch Pflicht, Beruf oder Job. Das geht. Darum sagt er, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Hier an der Costa Blanca habt ihr vielleicht schon einmal diese Holzöfen gesehen. Man nennt sie eigentlich anders, das sind Holzbacköfen, in denen Brot gebacken wird. Es gibt sie auch im Schwarzwald. Diese Öfen funktionieren so, sie sind meistens so halbrund, massiv gebaut aus Stein. Diese Öfen funktionieren so, dass man Feuer macht in diesem Ofen, bis die Steine ganz heiß sind und die Hitze aufgenommen haben. Dann geht das Feuer aus. Man nimmt die Asche raus und schiebt das Brot hinein, macht den Ofen zu. Das Brot wird gar nicht durch Feuer, sondern nur durch die Strahlungswärme dieser Steine. Fehlt mir die Liebe zu Jesus, die von ganzem Herzen kommt, dann muss diese Liebe, so wie beim Feuer im Holzbackofen, wieder neu muss ich sie wirken lassen. Ich kann dafür anfangen zu danken, was Gott Gutes an mir getan hat. Und ich lese so einen Bibelabschnitt und verstehe ihn, Gott spricht zu mir. Es ist wie ein Liebesbrief und mein Herz wird wieder warm. Und ich merke, wie Gottes Wort die Wärme an mich abgibt, wie so ein Holzbackofen. Eine persönliche Frage, lieber Gottesdienstbesucher, ist dein ganzes Herz dabei, wenn du etwas tust? Die Hergabe des Lebens und des Verstandes und der Kraft ist ohne die Hingabe des Herzens wertlos. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wenn wir von der Seele in der Bibel lesen, dann steht dieser Begriff häufig für das ganze Leben. Die Liebe zu Jesus soll mein ganzes Leben umfassen. Und es gibt nichts, was mich von der Liebe zu Christus trennen kann. Es gibt nicht nur diesen frommen Bereich in meinem Leben, der sich auf den Sonntag vor allem reduziert. Sondern meine Familie, mein Beruf, mein Umfeld in meiner Nachbarschaft ist geprägt von meiner Beziehung zu Christus. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt? Hier wird der Verstand angesprochen. Wie leicht kuppeln wir unseren Verstand von der Beziehung zu Jesus ab? In allen Bereichen ist das Denken und Nachdenken heute gefordert. Wir geben uns viel Mühe, um Neues zu entdecken, zu erforschen. Es werden Preise verliehen für besondere Entdeckungen, gerade in dieser Zeit. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, nicht wahr, dann muss es eigentlich schnell gehen, nicht wahr? Entweder wir verstehen es oder wir verstehen es nicht. Und wenn es Mühe macht zu verstehen, klappen wir die Bibel eben zu. Ich verstehe es nicht. Oft wird die Mühe gescheut, sich tiefer mit Gottes Wort und den Gedanken Gottes und den Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Wie sieht die Welt des Denkens aus? Wie schnell nehmen wir uns negative Gedanken gefangen? Wie schnell haben wir einen unserer Mitmenschen klassifiziert, in eine Schublade gesteckt, aus der er dann eigentlich kaum mehr rauskommen kann? Wie leicht lassen wir uns von verführerischen oder gar bösen Gedanken leiten und bestimmen, die wir irgendwo aufgegriffen haben? Wir können nicht anders. Wir sind diesen Einflüssen ausgesetzt. Aber wir können verhindern, dass diese Gedanken auf unseren Köpfen Nestern bauen. Wir können nicht verhindern, dass sie durch unseren Kopf flattern. Aber sie dürfen sich nicht festsetzen. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüt, also mit ganzem Verstand und von ganzer Kraft. Die jüdischen Ausleger, die haben sich Gedanken gemacht, was heißt es, Gott von ganzer Kraft zu lieben? In den 5 Büchern Mose, der Tora, hat man 613 Ordnungen Gottes gezählt. Und die jüdischen Schriftexperten, sie haben sich viele Gedanken über diese Zahl gemacht. Einige erklären die Zahl so. Es sind 613 Ordnungen, die aus 248 Geboten und aus 365 Verboten bestehen. Sie sagen, die 248 Gebote erinnern an die 248 Glieder, die ein Mensch an seinem Körper hat. Mit allen Gliedern, mit all seiner Kraft soll der Mensch Gottes Gebote halten. Und die 365 Verbote liegt auf der Hand, für jeden Tag eins. An jedem Tag im Jahr soll der Mensch von ganzer Kraft so leben, wie es der Liebe zu Gott entspricht. Aber es gibt noch eine andere Auslegung, die sagt, lieben von mit all deiner Kraft übersetzen manche mit lieben von ganzem Vermögen. Und der Rabbi Eliezer, der hat dazu gesagt, hier ist vom Vermögen die Rede, weil manchen sein Geld lieber ist als sein Leib und Leben. Ich glaube, das ist nicht nur eine jüdische Weisheit. Nicht wahr? Darf ich dich fragen, liebe Schwester, lieber Bruder, wie sieht es aus? Steht Christus deine ganze Kraft zur Verfügung? Oder ist da nur so die halbe Kraft? Es läuft so nebenbei irgendwie mit. Wir sollen Gott lieben von ganzer Kraft. Wo geht's lang? Welches ist das höchste Gebot? Das höchste Gebot ist auch das Gebot der Liebe zum Nächsten. Und obwohl man Jesus nur nach einem Gebot fragt, macht er klar, diese beiden lassen sich nicht voneinander trennen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist mein Nächster? Fragten sie an anderer Stelle. Wir stehen heute wohl mehr denn je in der Gefahr, dass wir zu frommen Endverbrauchern der Liebe Gottes werden. Aber unsere Kirche, und so hat es jemand gesagt, ist eben kein geistliches Bräunungsstudio, in dem man sich in der Liebe Gottes nur sonnt. Und die Kirchenbank sollte auch nicht mit der Sonnenbank im Park verwechselt werden. Denn Jesus ernennt 2 Gebote, obwohl er nur nach einem gefragt wurde. Er macht deutlich, dass die Liebe zu Gott und die Menschenliebe eine Einheit ist. Gerhard hat am Anfang den 20. Vers aus dem 1. Johannesbrief gelesen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er sieht? Wer Gott lieben will, muss auch die Menschen lieben, an denen sein Herz hängt. Ich möchte es mit einem Beispiel versuchen. Denken wir einmal an einen Gärtner. Ich weiß, wir haben viele, die ihren Garten sehr pflegen und da sieht es viel besser aus als bei mir im Garten. Ein Gärtner, der hat sein Herz im Grunde schon verschenkt, nämlich an seine Pflanzen. Und nun verliebt er sich in ein Mädchen, das zu ihm sagt, ich hab dich wahnsinnig gern, aber deine Pflanzen und deine Blumen, die mag ich überhaupt nicht. Da stellt sich doch die Frage, ob diese junge Frau ihren Freund wirklich lieb hat, wenn sie nicht dazu auch bereit ist, das zu lieben, was unmittelbar zu ihm und seinem Leben gehört. Gott lieben heißt die Menschen lieben. Dostojewski hat einmal gesagt, ein Menschen lieben heißt ihn sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Das heißt nicht sehen, was an ihm nicht optimal ist. Obwohl gerade das immer ins Auge fällt, nicht wahr? Sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Den Gedanken Gottes in ihm sehen.